Und als ich so heute nochmal darüber nachgedacht habe, wie wir vor 5 Jahren da waren, das war schon ein tolles Erlebnis. Und das sind wirklich immer noch so Eindrücke, die man hat, die richtig präsent sind und die einem wirklich so richtig im Herzen geblieben sind. Unter anderem kann ich mich an eine Situation erinnern, dass so ein Filipino Conny und mich auf diesem Schiff rumgeführt hat. Und als wir dann nachher da saßen, kamen wir auch so ein bisschen ins Gespräch. Und er war tags zuvor mit dem Flugzeug gelandet, auf dieses Schiff gegangen und musste dann für 8 Monate auf diesem Schiff bleiben. Das heißt, im Juli nächsten Jahres wäre der wieder zu Hause. Ein grausiger Gedanke, wenn man nur daran denkt, so lange von der Familie oder von den Lieben zu Hause weg zu sein. Aber ich denke, wie wir das schon mitgemacht haben, die haben vielleicht sogar noch so eine engere Verbindung zu dem, was der Felix jetzt gleich erzählt. Und ich bin schon richtig heiß drauf, freue mich schon richtig drauf, Bilder zu sehen und Geschichten zu hören. Ich denke, euch geht's auch, deswegen will ich gar nicht mehr lange hier vorne machen. Wir werden gleich mit einem gemeinsamen Lied starten. Der Felix hat sich das gewünscht, das ist das Lied unter der Nummer 232. Hat auch einen schönen Anlass, dass wir das jetzt einfach singen können. Das ist das Lied Eine feste Burg ist unser Gott. Weil was ist morgen? Richtig. Und unser lieber Martin Luther hat es geschrieben. Aber ich denke, bevor wir dann singen, möchte ich euch nochmal bitten, kurz aufzustehen. Ich möchte noch beten. Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass wir jetzt heute Abend uns hier treffen können, um einen Bericht von Felix zu hören, was er in der Zeit alles doch gemacht hat, was vorgefallen ist. Und ich freue mich richtig darauf. Ich will dir wirklich Danke sagen, dass es so Leute gibt wie den Felix, die das wirklich mit so viel Herzblut machen, die diese Evangelisationsarbeit für dich vorantreiben. Und wir wollen dich wirklich bitten, dass du ihn weiterhin segnest und dass du weiterhin bei ihm bist, dass er das weiterhin tun kann. Wir freuen uns alle auf diesen Bericht. Deswegen wollen wir dich jetzt bitten, dass uns nichts irgendwie etwas stören kann, dass wir einen schönen Abend hier haben und dass du uns segnest. Amen. Dann jetzt das Lied 232.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Es ist schön, mal wieder bei euch zu sein, nach ziemlich langer Zeit. Ich weiß nicht mehr genau, wann das letzte Mal war, dass ich bei euch war, hier in Bischofen. Und bevor ich euch einiges erzähle über das, was in den letzten ein, zwei Jahren so passiert ist, ich hoffe, ihr habt mehrere Stunden Zeit mitgebracht, möchte ich uns eine Stelle aus der Bibel vorlesen, aus der Apostelgeschichte, Kapitel 21, ab Vers 17. Weil ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was ist die Aufgabe von einem Missionar. Und hier wird das so ein bisschen beantwortet. Und zwar ist die Situation so, Paulus kommt zurück von seiner letzten Missionsreise und weiß, okay, ich gehe nach Jerusalem, dort werde ich gefangen genommen, dann geht es nach Rom. Zu seiner ersten Gefangennahme. Und da steht dann, als wir nun nach Jerusalem kamen, nahmen uns die Brüder gerne auf. Am nächsten Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus und alle Ältesten kamen hinzu. Und als er sie begrüßt hatte, erzählte er eins nach dem anderen, was Gott unter den Nationen durch seinen Dienst getan hatte. Als sie das hörten, lobten sie den Herrn. Ich sehe die Aufgabe eines Missionars so, dass der Missionar der verlängerte Arm der Gemeinde ist, der an Orte kommt, wo die meisten aus der Gemeinde nicht hinkommen und der dann regelmäßig zurückkommt in die Gemeinde oder Gemeinden, die ihn ausgesandt haben und die ihn unterstützen, um der Gemeinde von den großen Taten Gottes zu erzählen. Das brauchen wir alle, oder? Dass wir immer mal wieder so den Blick geweitet bekommen, über den Tellerrand hinaus, über die Situation, die persönliche Situation hinaus auf das, was Gott alles sonst noch so tut. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich aufs Schiff gehe und dass Gott dann mir zeigt, dass er lauter Sachen tut. Und manchmal darf ich da ein bisschen dran teilhaben. Und hauptsächlich gehe ich dann zurück und darf das dann weitererzählen. Und irgendwie ermutigt das dann auch noch Leute. Und das finde ich halt so toll, weil Gott ist so unendlich groß. Neulich hatten wir als Familie in den Losungen gelesen und ich weiß nicht mehr genau, welcher Text es war, aber es ging um die Größe Gottes. Und da haben wir festgestellt, wir können eigentlich gar nicht zu groß von Gott denken. Aber wir haben ja alle ein Bild von Gott, was sich im Laufe unseres Glaubenslebens hoffentlich immer mehr dem biblischen Bild Gottes anpasst. Aber wir können nie groß genug von ihm denken. Wir denken eigentlich immer zu klein von ihm. Weil Gott ist ja unendlich groß. Das ist, was ihn ausmacht, dass er Gott ist. Ja? Gott hat immer unendlich viel mehr Möglichkeiten. Gott hat immer unendlich viel mehr Kapazitäten. Gott ist nie fertig. Gott ist nie völlig erfasst. Und wenn man dann so, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal macht ab und zu, so nachdenkt und so die Gedanken schweifen lässt und dann sich vorstellt, okay, wie wird das denn in der Ewigkeit sein? Ist das nicht unglaublich langweilig, wenn ich da irgendwie jeden Tag Golf spielen kann? Keine Ahnung, ich habe noch nie Golf gespielt, aber das ist nur so ein Beispiel von einem Prediger. Das ist eigentlich gar nicht, was den Himmel ausmacht, ne? Dass man da unendlich viel Spaß haben kann oder unendlich viel ausschlafen kann oder unendlich viel das machen kann, wozu man Lust hat, wo einen die Eltern dann dazu zwingen, dass man das doch nicht immer machen kann. Eigentlich ist ja die Ewigkeit deswegen so wunderbar, weil wir dort in der direkten, unbegrenzten Nähe Gottes sein werden und nichts steht mehr zwischen uns und ihm, keine Sünde mehr und kein Fleisch mehr und kein Satan mehr. Und wir werden eigentlich, so wie John Piper das so wunderbar formuliert hat, in alle Ewigkeit immer weiter lernen und staunen über die Größe Gottes. Und das brauchen wir. Das brauchen wir, dass wir so immer wieder diese Momente haben, wo wir aus uns herausgeführt werden in die Schau dessen, wer Gott wirklich ist. und das, was er natürlich darüber hinaus alles Großartiges für uns getan hat. Und wer uns unseren Werdegang so ein bisschen verfolgt hat in den letzten Jahren, der weiß, dass wir durch so manches Tal hindurchgegangen sind. Und da möchte ich euch auch so sehr für danken, dass ihr uns darin immer so treu begleitet habt im Gebet. Und da habe ich festgestellt, irgendwie ist das ja alles Gnade, oder? Alles, was wir haben, alles, was wir sind, alles, was wir tun dürfen, ist reine Gnade. Dass ich hier heute Abend stehen darf, ist auch reine Gnade. Jetzt im Oktober sind wir 15 Jahre im Dienst. 15 Jahre in den Niederlanden. Und nächstes Jahr feiert unser Verein, der SCFS Rotterdam, ihr 25-jähriges Bestehen. Das ist auch reine Gnade. Das ist auch dank der Größe Gottes. Denn das liegt nicht an mir. Das liegt nicht daran, dass ich immer so treu und hingegeben und so war. Nein, das habe ich nicht verdient. Das ist reine Gnade Gottes. Das ist einfach seine Gunst, die er uns beweist. Und ich meine, die größte Gnade, die er uns geschenkt hat, das ist, dass wir überhaupt gerettet sein dürfen. Ne? Dass wir überhaupt ihn kennen dürfen, dass wir mit ihm versöhnt sind, dass all unsere Schuld bezahlt worden ist, dass all unsere Sünde vergeben worden ist und weggewaschen ist und reingewaschen ist. Und wir deswegen, wie es im Hebräerbrief so schön formuliert ist, freimütig vor den Thron der Gnade kommen dürfen, jeden Tag wieder neu. Das ist das größte Wunder überhaupt. Und das ist auch, worum es geht in der Mission. Mission und Gemeinde gehört zusammen. Mission ist ein Teil der Gemeinde. Ist nicht los davon zu sehen. Und auch eine Missionsgesellschaft oder eine Missionsorganisation wie die DMG oder die SCFS, die ist nur dafür da, um der Gemeinde zu helfen, den Missionsbefehl auszuführen. Ist kein selbstständiges Organ. Und sobald das sowas wird, was ab und zu mal passiert, dann hat diese Organisation eigentlich ihre Daseinsberechtigung verloren. Weil Mission ist Aufgabe der Gemeinde. Und Mission ist das Vorrecht der Gemeinde. Der Missionsbefehl ist an die Gemeinde gegeben. Und so sehen wir uns halt auch. Das ist auch, was ich versuche, immer wieder auch unserem Team auch deutlich zu machen, zu sagen, wir sind Teil der Gemeinde, wir müssen angebunden sein an die Gemeinde, jeder von uns muss Mitglied sein einer Ortsgemeinde, weil Gott hat sich das so vorgestellt, dass das zusammengehört und dass der Missionar verwurzelt ist in einer Gemeinde und immer wieder verbunden ist an die Gemeinden, die ihn unterstützen und senden. Und das ist, hoffe ich, das, was mir heute Abend hoffentlich gelingt, dass ich euch ermutigen darf und euch sagen darf, was Gott alles Großartiges tut. Wahrscheinlich werdet ihr vieles von dem Bericht kennen, weil ich denke mal, mich kennen hier so ziemlich alle. Wir sind gerade in den Herbstferien hier für ein paar Tage, sind gestern Abend recht spät angekommen, dank dem Verkehr. Und genau, deswegen sind Kerstin und die Kinder jetzt heute Abend nicht dabei, aber das ist so unser aktuellstes Familienfoto von diesem Sommer. Wer erkennt den Ort? Ja, genau, sehr gut, ja. Ich kannte ihn nämlich bis zu diesem Sommer auch nicht, aber der ist ja gar nicht weit von hier entfernt und das ist wunderschön. Das ist ein richtig, richtig toller Ausflug. Eine schöne Entdeckung. Ich kenne ja Günter Roth und Bischoffen schon ziemlich lange und es gibt trotzdem irgendwie noch Orte in der Gegend, die ich noch nicht kenne. So wie es auch immer noch Teile vom Hafen gibt, die ich noch nicht kenne. Und das ist unser aktuelles Team. Und auch darin gibt es Bewegung. Genau, wir sind fünf Schiffsbesucher. Also ich und der René, das sind Vollzeit-Missionare über die DMG alle beide. Dann die nächsten drei, der Wout, der Johann und der Peter, das sind unsere Freiwilligen. Die besuchen so oft, wie sie können, Schiffe. Und dann kommen unsere vier Vorstandsmitglieder, also immer von links nach rechts zu denken. Und dann noch drei weitere Teammitglieder, die auch mehr oder weniger aktiv hinter den Kulissen uns helfen. Der letzte in der Reihe, der Henk, der ist schon recht gealtert. Der kann nicht mehr auf Schiffe gehen, aber der wird uns jetzt wieder tatkräftig dabei helfen, die USB-Sticks zu kopieren mit der Weihnachtsbotschaft. Weil das sind ja auch dann 2500 Sticks, die wir dann kopieren müssen. Alles eure Schuld, weil ihr uns so kräftig helft. Genau, und da bin ich sehr dankbar für. Diese 12 Leute, die leisten sehr, sehr wichtige Dienste. Jeder in seiner eigenen Persönlichkeit mit seinen eigenen Gaben. Aber ihr könnt auch dafür beten, dass sich dieses Team noch ein bisschen weiter ausweitet. Wir brauchen vor allen Dingen ein fünftes Vorstandsmitglied. Bitte betet dafür, weil wir wachsen gerade. Und in einer Wachstumsphase ist es gut, wenn die Last auf mehreren verantwortlichen Schultern verteilt ist. Genau, das ist also unser örtlicher Verein vor Ort. Und das ist ja unser, wie ihr schon kennt, unser Missionsgebiet, der Rotterdamer Hafen. Immer noch der größte Hafen Europas. Immer noch 40 plus Kilometer lang. Und immer noch kommen so um die 80 Schiffe Pi mal Daumen pro Tag an. Ja, und wer mal in Hamburg war, Hamburg ist schon sehr beeindruckend und groß. Und Rotterdam ist 2,5-mal so groß wie der Hamburger Hafen. Okay? Also, man muss das eigentlich mal gesehen haben. Ich kann euch das erklären. Nächstes Jahr kann ich euch sogar auch Videos dazu zeigen. Aber eigentlich sieht man diese Dimension erst richtig, wenn man mal da war. Richtig, Frank? Genau. Und das sind eigentlich 4 Häfen in einem. Ne? 4 eigentlich Gebiete, die so groß sind, dass sie ein eigenständiger Hafen sein könnten und mit jeder Art von Schiff, die da ankommt. Und das Spannende sind nicht die Schiffe, sondern das hier. Wir haben in den 15 Jahren fast 90 Nationalitäten angetroffen auf den Schiffen. Zuletzt war jemand irgendeiner Karibikinsel. Ich glaube Trinidad. Habe ich jemand getroffen aus Trinidad. Jedes dieser Fähnchen stellt ein Land dar, wo die Leute herkommen. Wenn man zum Beispiel sich Indien anguckt, dann haben wir aus fast jedem Bundesstaaten Indiens Leute getroffen. Ne? Das heißt auch Leute, die überhaupt nicht in der Nähe von der Küste leben. Und Leute, die eigentlich so von Haus aus überhaupt nichts mit der Seefahrt zu tun haben sollten, treffen wir an. Und genau. Und das ist mega spannend, weil im Moment ist auch in der Missionswelt, wie soll ich das sagen, ein Umdenken da. Man überlegt, okay, die Art und Weise, wie wir die letzten Jahre Mission betrieben haben, ist das noch so zeitgemäß und sind die Schwerpunkte auch noch die richtigen? Und was man festgestellt hat, ist, weil ja so viele Menschen gerade überall auf der Welt am Umziehen sind, ja, und sich am Bewegen sind, sind diese Schwerpunkte gar nicht mehr so, wie sie früher mal waren. Und da sind wir als Seemannsmission brandaktuell. Weil bei uns gehen wir nicht in die Welt, sondern die Welt kommt zu uns. Vor die Haustür. Halbe Stunde Fahrzeit von mir entfernt. Ja, ich fahre eine halbe Stunde mit meinem Auto, okay? Je nachdem, wo ich hin will, vielleicht nochmal 10 Minuten länger. Und dann kann ich Leute aus fast der ganzen Welt treffen auf den Schiffen. Markus hat ja ein Filipino erwähnt. Das sind immer noch die meisten Seeleute, aber Indien ist Nummer 2. China ist wahrscheinlich Nummer 3. Indonesien gibt es ganz viele. Osteuropa. Es sind viele Länder, wo man auch nicht mehr so leicht hinkommt als Missionar. Und auch sicherlich nicht, wenn man sagt, hier, ich komme hier, um das Evangelium zu predigen. Da stehen einem nicht mehr so die Türen offen. Aber diese Leute kommen zu uns. Die kommen hier hin. Und sie kommen rausgerückt aus all diesen Zwängen, die sie zu Hause haben, zu uns. Das heißt, sie können alle Fragen stellen, wenn sie mich treffen, weil ich gehe ja wieder weg. Mir nichts zu verlieren. können alle Fragen stellen, die sie zu Hause vielleicht gar nicht stellen können. Die können eine Bibel von mir bekommen, die sie zu Hause vielleicht gar nicht so leicht bekommen. Ja? Und das ist mega spannend. Und das sind eben die Seeleute. Die Seeleute, ich habe sie auch mal die Nomaden der Meere genannt oder wie Martin Otto sagen würde, ein vergessenes Volk. Von denen sind wir unglaublich abhängig, weil jeder von uns hat mittlerweile so ein Ding und alles Mögliche, was wir hier kaufen, was hier nicht hergestellt wird. Und 80-90% von all unseren Konsumgütern kommen auf dem Seeweg hierhin. Weil der Seeweg ist immer noch die günstigste Art und Weise, Waren zu transportieren. Und auch immer noch die umweltfreundlichste Art und Weise. Ja, selbst wenn die Schweröl verbrennen. Weil es gibt Containerschiffe, da passen im Durchschnitt 20.000 Container drauf. Es gibt auch größere Containerschiffe mittlerweile. Aber ich sage mal durchschnittlich 20.000 20 Fuß Container. Ja, das ist das kleine Maß. Okay, sagen wir mal, das sind alles 40 Fuß Container. Dann passen da 10.000 drauf. Das sind 10.000 Sattelzüge, die auf ein Schiff drauf passen. An Ladung. Ja? Das ist der Wahnsinn. 1,5 Millionen sind es ungefähr. Schwankt mal so ein bisschen. Und Markus hat das ja schon erwähnt. Die fahren ziemlich lang zur See. Also die meisten Seeleute zwischen 6 und 10 Monaten immer noch. Sind Zeitarbeiter, kriegen einen Zeitvertrag. Für die 6 Monate, die sie an Bord sind, werden sie bezahlt. Wenn sie dann nach Hause gehen, kriegen sie wieder kein Geld. Und dann müssen sie wieder zu der Zeitarbeitsfirma, der Manning Agency, und dann kriegen sie wieder einen neuen Vertrag. Das heißt, wenn ein Seemann jetzt zum Beispiel einen Durchschnittsvertrag hat von 9 Monaten, dann muss er in den 9 Monaten für 12 Monate verdienen. Ja? Das heißt, er braucht, wenn er eine Familie hat, auch vielleicht eine Frau, die auch gut mit Geld umgehen kann, was auch nicht so einfach ist. Weil manche kommen aus armen Verhältnissen, die haben das noch nie gelernt. Ja, Anfang des Jahres war ein Ehepaar aus den Philippinen bei mir. Dem Mann gehört eine solche Manning Agency. Seine Frau, die macht Seminare für Frauen von Seeleuten, um ihnen zu helfen, mit Geld umzugehen, unter anderem. Weil, ihr müsst euch das mal so vorstellen, man kommt da aus so einem armen Dorf, was sich der Papa war, Reisbauer, ja, und die haben gerade so das Minimum gehabt zum Überleben haben es geschafft, so ein bisschen Geld zu sparen, sodass der eine Sohn auf eine Seefahrtschule gehen kann, okay, der schafft das, dann geht er zum ersten Mal aufs Schiff, plötzlich kriegt er das große Geld, ja, verhältnismäßig. Also für uns nicht, aber für die schon. Das ist auf einmal eine Megasumme. Was denkt sich die Frau? Wow, jetzt kann ich endlich mal shoppen gehen. Ja, das passiert wirklich. Ja. Weil die das nicht gelernt hat. Die hat das nie, woher auch? Ja, die hatte noch nie so viel Geld. Das ist ganz schön schwer, damit umzugehen, oder? Also ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber meine Kinder, die muss das beibringen. Ja, und dann sind sie eben nur so lange zu Hause, wie sie Geld haben. Ne? Die müssen das Geld, was sie dann in den Monaten kriegen, das wird gespart, das wird auch eingeteilt. Simon hat gesagt, normalerweise mittlerweile ist das so in den Philippinen festgelegt, dass 80% vom Gehalt muss zur Familie direkt überwiesen werden und 20% kriegt der Seemann auf dem Schiff. Gut, und dann kann er halt nur so lange zu Hause bleiben, wie das Geld reicht. Ja. Je nachdem, was er gerade macht, ein Haus bauen oder da hat vielleicht jemand, der krank ist in der Familie, der muss ins Krankenhaus, hat eine Operation, kostet auch wieder viel Geld. Alles, was wir nicht bezahlen müssen, weil wir ja die Krankenkasse haben, die sie nicht haben. Oder er will seine Kinder auf eine bessere Schule schicken, wo das Schulgeld teuer ist. Das spielt alles damit rein. Ne? Und je mehr Kosten er zu Hause hat, umso kürzer kann er zu Hause bleiben. Es gibt die Leute, die kommen nach einem Monat wieder zurück. Nach 9 Monaten auf dem Schiff. Das ist einer der 10 gefährlichsten Berufe auf der Welt. Das heißt, es gibt immer noch viele Gefahren, denen sie ausgesetzt sind. Piraterie ist natürlich immer noch ein Problem, gerade jetzt im Roten Meer, ne, die Houthis, die Schiffe befeuern. Die meisten Schiffe fahren gar nicht mehr da durch, sondern die fahren dann um Afrika rum, was alles dann länger macht, aber auch nicht ungefährlich ist. Und halt, ja, die Arbeiten, ne, die sind natürlich auch nicht ungefährlich und das Wetter und so weiter und so fort. An Bord müssen sie, haben sie oft keinen freien Tag. Also es gibt Schiffe, die haben, da haben sie schon einen Sonntag frei auf See dann. Oder einen halben Sonntag, aber manchmal auch gar nicht. Das heißt, 9 Monate lang 7 Tage die Woche arbeiten. 8 bis 10 Stunden pro Tag. Und im Hafen ist es noch hektischer, weil dann haben sie meistens 6 Stunden Arbeit, 6 Stunden frei. In den 6 Stunden, müssen, die sie frei haben, müssen sie essen, schlafen, duschen, Familie anrufen und eventuell noch an Land gehen. Geht alles nicht natürlich, ne, in den 6 Stunden. Weil ja alles Geld kostet, muss das Schiff so schnell abgefertigt werden wie möglich. Das heißt, der Seemann kommt fast nicht mehr vom Schiff runter und ist dadurch noch mehr isoliert. Und die Teile vom Hafen, wo das Schiff hinkommt, ist alles abgeschirmt und deswegen kann da auch nicht jeder so wie früher hinkommen. Und ja, trifft man auch nicht wirklich viele Menschen, die Zeit für ihn haben. Zum Glück sprechen die meisten doch recht gut Englisch, sodass wir uns gut mit unterhalten können. Form einer Subkultur, weil sie nicht mehr richtig zu Hause sind. Ja, zu Hause gehören sie nicht richtig dazu, aber auf dem Schiff ist auch nicht zu Hause. Das verändert dich, ne? Wenn du halt auf Reisen bist und du gehst um die ganze Welt und triffst Leute aus anderen Kulturen oder du arbeitest mit Leuten aus anderen Kulturen zusammen, das verändert einen. Und dann kommt man nach Hause und dann ist man nicht mehr ganz normal vielleicht, ja? Oder weil man halt auch Dinge anders sieht. So, materiell haben sie meistens doch im Vergleich zu den Leuten in ihrem Land recht gut Geld. Ja, aber sie sind sozial arm, weil sie nicht viel unter Leute kommen. Sie kommen aus allen Weltreligionen und Sekten und die meisten von ihnen haben noch nie das Evangelium gehört oder verstanden. Ich sage bewusst dazu oder verstanden, weil wir ja viele Seeleute treffen aus einem christlichen Hintergrund, ja. Aber die haben das Evangelium nicht kapiert und nicht verinnerlicht. Und damit meine ich nicht nur Katholiken. Ich meine auch Seeleute aus evangelikalen Gemeinden. Weil es auch viele evangelikale Gemeinden gibt, die nicht Gottes Wort predigen und nicht das Evangelium verkünden. Das ist echt ein Problem. Aber wir dürfen das machen. Wir als Seemannsmissionare, wir sind diejenigen, die zu ihnen hingehen, die Zeit für sie haben, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben keine Liste mit Schiffen, die wir abhaken müssen. Es gibt solche Organisationen, die machen das, mittlerweile eine App. Da muss man pro Tag eintragen, wie viele Schiffe man gemacht hat und im Monat muss man so und so viele Schiffe besucht haben. Weil Zahlen, ne, ist ja wichtig, Statistiken. Das machen wir nicht. Weil das sagt nichts darüber aus, wie der Besuch auf dem Schiff war. Ich kann auf 5 Schiffe gehen, sagen, hallo Felix, hier hast du ein Traktat und tschüss. Wow, da habe ich ganz viele Schiffe am Tag besucht. Aber was habe ich da gemacht? Nicht viel. Und ich habe Tage, da gehe ich auf ein Schiff und denke, okay, langsam müsste ich mal wieder weitergehen. Dann kommt der Nächste rein und will mit mir reden. Und dann ist das Gespräch vorbei, okay, jetzt habe ich noch Zeit für das andere Schiff und kommt der Nächste rein und will mit mir reden. Dann bleibe ich nur auf den ganzen Tag auf dem einen Schiff. Okay, das ist statistisch halt nicht so toll, aber ich habe ganz viele wertvolle Gespräche gehabt mit den Leuten, die da waren. Und das ist, worum es uns geht. Der Seemann hat keine Zeit, die Leute im Hafen haben keine Zeit, aber wir haben Zeit. Das ist ein ganz wichtiges, kostbares Gut. Ich weiß nicht, habt ihr das auch, Zeit? Jeder hat Zeit, wusstet ihr das? 24 Stunden pro Tag, jeder. Jeder hat Zeit. Das ist auch, was ich Seeleuten versuche zu erklären. Wenn es zum Beispiel ums Bibellesen geht, ne, das Problem habt ihr natürlich nicht. Aber die sagen dann, ja, ich habe eigentlich keine Zeit dafür. Bin zu beschäftigt. Oder zu müde. Dann sage ich, warte mal, du hast doch auch 24 Stunden oder ist dein Tag kürzer als meiner? Die Frage ist ja nur, was machst du in den 24 Stunden? Hast du denn keine 5 oder 10 Minuten pro Tag, dass du Bibel lesen kannst? Dass du Zeit nehmen kannst für den Herrn? Oh ja, doch. Ja, vielleicht schon. Man muss ihnen helfen, ne? Was sind die Prioritäten? Weil wir haben alle Zeit. Die Frage ist, wie füllen wir die Zeit? Ja? Da gibt es kein Patentrezept für. Das ist auch nicht jeden Tag gleich. Aber wir müssen festlegen in unserem Leben, was sind die wichtigen Dinge im Leben. Und da müssen wir Zeit für einplanen. Weil kein Seemann, den ich kenne, wird jemals auf eine Mahlzeit verzichten, freiwillig. Warum denn nicht? Ja, weil er Hunger hat. Weil er arbeitet, ne? Und dann sagt der Körper ihm, jetzt will ich was essen. Wo ist der Reis? Kein Reis, keine Kraft, ne? So wie bei den deutschen Kartoffeln. Freiwillig verzichtet er nicht auf eine Mahlzeit, ja? Selbst ein Moslem verzichtet nicht auf die Mahlzeiten, auch nicht im Ramadan. Der holt die nachts wieder ein. Wisst ihr das? Weiß nicht, ob ihr Gespräch mit Moslems hat. Ein Kollege von mir, der hatte einen Moslem auf dem Schiff und der hat dann gesagt, ja, wir Moslems, ey, wir fasten einen ganzen Monat im Jahr. Dann sagte mein Kollege so ein bisschen schelmisch zu ihm, ja, aber wir Christen, wir fasten viel mehr als ihr. Hä, wieso? Wir fasten das ganze Jahr über. Wie? Ah ja, im Ramadan, da esst ihr tagsüber nicht, richtig? Richtig. Und nachts? Boah, da essen wir ganz schön viel. Ja, und ich mache das andersrum, sagt er. Ich esse tagsüber und nachts esse ich überhaupt nichts. Siehst du, das ganze Jahr über bin ich am Fasten. Das hat ihn zum Nachdenken gebracht. Was ist das Wichtigste, was der Mensch braucht? Was ist das Wichtigste, was der Mensch braucht? Amen! Amen! Genau! Richtig. Fühlt er das? Römer 3. Niemand sucht nach Gott. Von Natur aus, ne? Niemand ist auf der Suche nach Gott, sei denn, Gott begegnet ihm durch den Heiligen Geist. Es ist also keine, auf Englisch sagt man, felt need, ein gefühltes Bedürfnis. Okay? Vieles in der Mission ist gerichtet auf gefühlte Bedürfnisse. Manchmal werde ich auch jemand, der ein gefühltes Bedürfnis hat, wenn ich denke, okay, das ist wirklich eine Not, dann werde ich ihm helfen. Aber das größte Bedürfnis, was der Mensch hat, das fühlt er nicht von Natur aus, als Sünder. Ja? Und das ist nämlich Versöhnung mit Gott durch Jesus Christus. Das ist das, was der Mensch am meisten braucht. Warum sage ich das so scharf und deutlich? Weil wir das immer wieder geneigt sind zu vergessen. Martin Luther, von dem wir das wunderbare Lied gesungen haben, hat gesagt, ich muss mir jeden Tag wieder neu das Evangelium predigen, weil ich jeden Tag wieder neu das Evangelium vergesse. Weil wir geneigt sind, zurückzufallen in die alten Denkstrukturen, ja? Denkmuster. Ne? Ich kann es mir ja doch vielleicht irgendwie verdienen oder wenn ich das und das mache oder so und so bin, dann, ne? Dann ist Gott mir vielleicht gnädiger oder so. Oder dann bin ich ein besserer Mensch. Nein, es ist reine Gnade. Reine, pure, unverdiente Gnade, dass wir Jesus kennen dürfen. Und dass wir Jesus kennen dürfen, ist nicht nur für uns. Jesus hat uns nicht nur dafür gerettet, dass wir persönlich in den Himmel gehen. Das ist ein wunderbarer Nebeneffekt davon. Sondern er hat uns gerettet, damit das, was wir von ihm empfangen haben, dass wir das weitertragen. Da, wo wir können. Da, wo uns Gott hingestellt hat. Ja? Jeden in seinem Umfeld, jeder mit seinen Gaben, jeden mit seiner Persönlichkeit. Aber dieses Verlangen sollten wir haben, zu sagen, Herr, hilf mir doch, für andere ein Zeugnis zu sein. Hilf mir doch, für ein Licht zu sein. Ja? Wir sind eigentlich alle ein bisschen Missionare, okay? Alle. Als ich noch Ältester war bei uns in der Gemeinde und ich habe dann Gottesdienst geleitet, dann habe ich auch den Segen ausgesprochen am Ende vom Gottesdienst und habe gesagt, so und jetzt sende ich euch aus. In die Woche hinein, in die Welt hinein. Ihr seid alle Gesandte, ja? Wir kommen hier hin, wir empfangen etwas, wir beten Gott zusammen an, wir erbauen uns geistlich, damit wir das, was wir empfangen haben, wieder hinaustragen müssen. Und warum sage ich das so scharf? Weil ich das auch immer wieder scharf vor Augen haben muss, weil wenn ich das nicht habe und wenn ich das nicht unserem Team immer wieder deutlich mache, dann geht das ganz schnell vergessen. Weil dann kommen die dringlichen Sachen. Ja? Dann kommen die Sachen, die die Leute wollen. Ja? Telefonkarten, hast du vielleicht Telefonkarten für mich? Kannst du vielleicht mit mir in die Stadt fahren? Kannst du vielleicht dies, kannst du vielleicht das? Kannst du mir vielleicht bei Amazon was bestellen und mir das aufs Schiff bringen? Ohne Witz, also kannst du mir vielleicht ein neues iPhone besorgen? Ja, das sind, wenn ich aufs Schiff gehe und ich sage, hallo, ich bin von der Seemannsmission, die Leute denken nicht daran, dass ich ihnen die Bibel und das Evangelium bringe. Die meisten nicht. Die denken, ah, das ist der mit den Telefonkarten. Ja, warum? Weil es zig andere Seemannsmissionen gibt, die so arbeiten, die auch fast nur so arbeiten, die auch fast nur Telefonkarten verkaufen. Ja? Und ich bin nicht gegen das Verkaufen von Telefonkarten, wir machen das nicht, aber das ist nicht unser Dienst, das ist nicht, wofür wir gerufen sind. Das, wofür wir gerufen sind, ist, dass wir den Leuten Jesus verkündigen. Und es kann sein, dass jemand zum Arzt muss und der Agent kann ihn gerade nicht fahren und dann fahre ich ihn halt dahin. Ja, das mache ich wohl. Wenn ich auf dem Schiff war und ich habe gerade Zeit, natürlich nehme ich Seeleute mit in die Stadt oder nehme sie mit zum Seemannsclub. Klar, aber es ist nicht meine Hauptaufgabe. Ich bin kein Taxiunternehmen. Ja? Und das ist ganz wichtig, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, weil das ist das, was die Seeleute und jeder Mensch am allermeisten braucht. Wir gehen ohne Jesus verloren. In alle Ewigkeit verloren. Und das ist ein verfehltes Leben. Und die Christen auf den Schiffen, die oft ganz alleine sind, die brauchen Ermutigung. Die brauchen Jüngerschaft, die brauchen Seelsorge, die brauchen jemand, der Zeit für sie nimmt. Das ist unsere höchste Priorität, noch höher als die Evangelisation, ist die Jüngerschaft der Gläubigen. Weil die bleiben auf dem Schiff. Ich gehe wieder weg, ich weiß nicht, ob ich die Leute wiedersehe, ich weiß nicht, wann das Schiff wiederkommt, manchmal weiß ich das, manchmal nicht. Aber sie bleiben da. Und die sind die Missionare, die auf dem Schiff zurückbleiben. Ja? Und ich kenne so viele Seeleute mittlerweile, die sind durch einen Kollegen zum Glauben gekommen. Nicht durch mich, durch einen Kollegen. So, ein kleiner. Warum geht das nicht? Naja, ihr müsst euch die Bilder angucken ohne die Musik. Das war unsere letzte Weihnachtsaktion. Weihnachten steht wieder vor der Tür. Ne? Und ihr kennt das ja alles schon, das ist überhaupt nichts Neues, aber es ist jedes Jahr wieder schön. Stressig und schön. Genau. Jedes Jahr sammeln wir Spenden und Pakete und verteilen sie dann auf den Schiffen. Und jedes Jahr schicke ich dann im Januar ein solches Video rum, um euch zu zeigen, wie die Seeleute darauf reagieren. Weil es ist wirklich die schwerste Zeit für einen Seemann, Weihnachten nicht zu Hause sein zu können. Das bleibt einfach so. Da ändert sich nichts dran. Wir treffen immer wieder Seeleute, die wissen nicht mehr genau, wann sie das letzte Jahr Weihnachten zu Hause waren. Ja. Oder lass es mal nur 3 Jahre nicht mehr sein oder 5 Jahre nicht mehr sein. Das ist überhaupt keine Seltenheit, dass jemand 5 Jahre Weihnachten nicht da war. Die Seeleute verpassen sehr viel im Leben ihrer Lieben zu Hause, ne? Und deswegen ist es so toll, dass ihr uns immer wieder so tatkräftig helft, um jedes Jahr irgendwie wieder mehr Pakete an den Mann zu kriegen, obwohl wir schon jahrelang nur 1500 Taschen füllen, weil wir einfach nicht mehr verteilt bekommen im Moment mit dem Team, das wir haben. Und ihr macht aber immer mehr Schuhkartons und deswegen, ne? Macht weiter so, das ist ganz toll, das ist echt super. Und wie ihr wisst, gibt es bei jedem Schuhkarton und bei jeder Tasche, die wir packen, einen Umschlag dabei mit der Weihnachtsbotschaft, ne? Mit dem Evangelium in Form eines USB-Sticks mit einem Video drauf, das wir jetzt auch letzte Woche aufgenommen haben, genau. Und Traktaten und ja, allem Möglichen, eine Weihnachtskarte von uns mit der Website und Kontaktdaten für sie. Und ich treffe immer wieder Seeleute, die können sich da immer noch lebhaft dran erinnern. Und ja, und dann frage ich sie immer wieder, und wie fandest du das so, was da drin war, den Inhalt? Ja, das war gut und das hätte vielleicht besser sein können und so. Und dann versuchen wir dann immer wieder nachzuhören. Manchen ist vielleicht aufgefallen, dass wir die Handschuhe jetzt weggelassen haben von der Packliste. Das hat einfach damit zu tun, dass wir einfach so viele Rückfragen bekommen haben. Ja, welche Art Handschuhe, wie groß sollen die sein und so weiter und so fort. Dann haben wir gesagt, nee, dann wer Handschuhe reinpacken will, darf gerne Handschuhe reinpacken. Und wenn nicht, der kann auch gerne einfach mehr Schokolade reintun. Und so, ne? Das ist auch überhaupt kein Problem. Genau. Aber das ist halt einfach eine praktische Art und Weise, den Seeleuten, hoffen wir, das Evangelium zu bringen und ihnen zu sagen, hey, Gott hat euch das größte Geschenk gemacht, was je gemacht worden ist, der Herr Jesus. Und den braucht ihr. Ja, genau. Und zu den großen Taten. Eine der größten Taten Gottes dieses Jahr war der andere Felix. Der andere Felix ist ein ganz junger Seemann aus Chemnitz. Aus Chemnitz. Genau. Er hat gläubige Eltern, aber er war nicht gläubig und er hat eine Ausbildung gemacht oder macht eine Ausbildung immer noch bei Scandlines. Das ist eine Fährgesellschaft, die wohl zwischen Deutschland und Skandinavien hin und her fährt. Und im Zuge dessen sollte er aber auch Erfahrungen sammeln in der großen Fahrt. Ja? Und er hat Asthma, das heißt, er kann nicht jetzt nach Brasilien fahren oder nach China. Das ist zu riskant, deswegen musste er auf ein sogenanntes Feederschiff. Ein Feederschiff ist ein kleineres Containerschiff, okay? Die, sagen wir mal, ihr bestellt jetzt was bei AliExpress oder Temu, das würdet ihr ja nie machen. Und dann kommt das aus China, ne, in einen Container. Und auf einem großen Containerschiff kommt es dann nach Rotterdam. Aber das große Containerschiff, das kann zum Beispiel jetzt nicht nach Dublin fahren oder nach Cork oder nach Stockholm oder was auch immer. Das sind einfach viel zu kleine Häfen, da passt dieses große Schiff nicht rein. Deswegen muss man den Container umbeladen auf ein kleineres Schiff. Und diese kleineren Schiffe, die fahren dann diese kurzen Routen innerhalb von Europa und die nennt man Feederschiffe. Und das Leben auf einem Feederschiff ist echt hart, weil der Seemann sich eigentlich nur ein bisschen erholen kann, wenn er auf See ist. Okay? Je länger die Fahrt, umso besser. Ja? Je öfter das Schiff im Hafen ist, umso schlechter. Je kürzer die Strecke zwischen den Häfen ist, noch viel schlechter. Es gibt bei uns Schiffe, die sind alle 3 Tage wieder da, weil die nur von Rotterdam nach England fahren und wieder zurück. Über den Ärmelkanal. Jetzt so langsam wird es November, so langsam fangen die Herbststürme an. Ja? Das heißt, die sind fast jeden Tag im Hafen. Wenn sie nach Rotterdam kommen, kann es sein, dass sie nicht nur einen Liegeplatz haben, vielleicht haben sie 3, vielleicht haben sie 4, vielleicht haben sie 5. Es gibt Schiffe, die haben 8 Liegeplätze in 2 bis 3 Tagen. Das heißt, zu jeder Tag- und Nachtzeit muss die Mannschaft klar stehen, damit das Schiff weiterfahren kann. Und wenn es nur ein bisschen die Kaimauer runter ist, was ich auch nie verstanden habe, warum man den Kran da nicht hinfahren kann, aber gut. Ja, ist alles schon vorgekommen. Und dann kannst du nicht gut schlafen, du kannst nicht gut essen, weil du ja, seekrank geworden bist unterwegs. Das Schiff ist alle 2 Wochen bei uns, das kenne ich sehr gut, das kenne ich schon über 10 Jahre. Die fahren immer nach Island. Ja, das ist gerade kein Spaß. Im Sommer nehmen sie Passagiere mit, aber im Moment nicht. Und genau, und das war die Erfahrung von Felix, der war auf dem Feederschiff und die waren jetzt nicht jede Woche, nee, nicht alle 3 Tage bei uns, aber auch alle 2 Wochen waren sie bei uns und die fuhren dann, ich glaube, in die Ostsee und wieder zurück. Naja, und als er dann an Bord ging, da ging seine Mutter in einen christlichen Buchladen in Chemnitz und fand da in der Krabbeltonne ein Buch von Felix Henrichs und Rhys Peters, wo die ganze Welt vor Anker geht. Das Schiff, das Buch kam 2013 raus. Es gab nur eine Auflage. Ich habe keine Ahnung, ich wusste gar nicht, dass überhaupt noch Exemplare davon im freien Handel erhältlich sind. Und wahrscheinlich wurden sie es nicht los, deswegen war es ja in der Krabbeltonne, ne? Zu, was weiß ich, 5 Euro oder so. Das kauft sie ihm und er liest das und er ist so angetan von den Geschichten. Und dann kommt er nach Hamburg und dann kommt mein Kollege Volker an Bord und Volker erzählt den Seeleuten von Jesus, gibt ihnen einen Bibelkurs und Felix kommt zum Glauben durch den Bibelkurs. Und dann ändert das Schiff die Route und kommt nach Rotterdam. Und so konnte ich ihn 4-5 Mal besuchen und einfach ihn begleiten und ihn ermutigen und das war so toll. Weil ich meine, wir sehen, okay, Filipinos kommen zum Glauben, manche Inder kommen zum Glauben, Deutsche, schon nicht so einfach. Aber es passiert. Es passiert. Ja, die letzte Woche, die war ziemlich anstrengend. Und das war, weil die DMG uns ein Filmteam geschickt hat. Und das sage ich jetzt nicht, also ich hoffe, ihr versteht das nicht falsch. Eigentlich erzähle ich euch das, es geht nicht darum, dass wir jetzt einen Film gedreht haben, sondern es geht darum, wie Gott in der Zeit gewirkt hat, weil das ist echt spannend. Man geht ja sonst allein aufs Schiff oder zu zweit, aber nicht zu fünft. Ja, und dann hat der eine Kamera und der nächste eine Tasche mit Audiosachen und was nicht alles drin. Und da muss man echt ganz schön gucken, okay, wo geht man da hin? Wenn ich jetzt bei euch zu Hause anklopfe und sage, hallo, darf ich bei euch mal filmen, werdet ihr wahrscheinlich nicht so ganz begeistert. Ne? Dann haben wir gebetet und gesagt, Herr, schenk uns doch ein Schiff, wo wir das dürfen. Wo wir, ja, und weil die am liebsten wollten ja noch einen Seemann interviewen und was nicht alles. Und ich so, ja, Leute, weißt du, wir machen einfach das, was wir können. Ich kann euch nichts garantieren. Wie ist Gott? Wir kommen auf das erste Schiff, ein großes Containerschiff von Hapag-Lloyd, wo dann ein polnischer erster Offizier uns begrüßt und ich sage so, ja, also wir würden hier gern ein bisschen filmen, wäre das okay? Ja, ja, kein Problem, geht schon mal hoch in den Mannschaftsraum. Ihr solltet halt am liebsten da nochmal fragen und dann gehen wir da rein, waren die Filipinos. Ja, überhaupt kein Problem. Und dann so haben die halt ausgepackt und ich stand dann da so und habe dann halt ein bisschen mit den Seeleuten geredet. Und ich weiß nicht mehr, wie das kam, aber als sie dann so ihr Equipment dann bereit hatten, entstand ganz natürlich die Situation, dass ich vor der versammelten Mannschaft dort eine Andacht machen konnte. Was sie natürlich dann auch gefilmt haben. Und dann nach der Andacht waren da zig Seeleute, die wollten alle eine Bibel haben und einer, der kam dazu und sagte so, ich bin auch gläubiger Christ, das hat mich so ermutigt und danke, dass ihr das gemacht habt und ich versuche schon so lange mit meinen Kollegen über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Und dann hat er sich natürlich auch noch bereit erklärt für ein Interview. Alles auf dem ersten Schiff. Und dann gehen wir runter vom Schiff und kommen an die Gangway. Und der da an der Gangway ist, der entpuppt sich auch als gläubiger Christ, der überhaupt nicht wusste, dass da noch ein gläubiger Christ auf dem Schiff ist. Dann durften wir die auch noch miteinander vernetzen und durften wir ihn auch noch ermutigen und durften wir für ihn beten. Ja, als, ich sag ja, ne, wenn Gott das macht, dann macht das richtig. Ich mit meinem kleinen Glauben. Und am nächsten Tag, da kamen wir auf das besagte Schiff, was nach Island fährt, okay? Und da fühle ich mich eigentlich wie so ein zweites Zuhause, immer wenn ich da hinkomme. Die Seeleute sind wie meine Familie geworden mittlerweile. Und da ist gerade bis, glaube ich, nächste Woche auch ein ganz lieber Bruder im Glauben. Das ist der Kirk. Den seht ihr hier auf dem großen Foto. Das ist der Kirk. Den Kirk, den kenne ich schon 3 Jahre lang. Und als ich den getroffen habe, da war der so schüchtern und entmutigt. Weil, ja, Anfechtungen und Zweifel und mangelnde Disziplin zum Bibellesen und was nicht alles. Also der war richtig, richtig schwach im Glauben, sag ich mal so. Und ich durfte ihn begleiten und durfte ihn ermutigen, durfte für ihn beten. Und dann habe ich gesagt, hey Kirk, wollen wir mal dafür beten, dass du schaffst, jeden Tag in der Bibel zu lesen. Ja, okay. Dann haben wir das gemacht. Und dann komme ich später wieder aufs Schiff und sage, oh Felix, das war so gut, dass du dafür gebetet hast. Ich lese jetzt jeden Tag in der Bibel und das tut mir so gut und ich fühle mich so ermutigt durch das, was Gott zu mir sagt. Und jetzt mittlerweile hat er das Matthäus-Evangelium fertig, wollte Markus-Evangelium weitermachen, so Schritt für Schritt durch die Bibel. Naja, und dann kommen wir halt dahin und ich sage so, Kirk, ich habe hier so Freunde mitgebracht, die wollen filmen und die würden am liebsten dich interviewen, weil du bist ein gläubiger Christ, ist okay? Ja, kein Problem. Und der war total nervös, der stand da so richtig, man konnte ihn so fast ein bisschen zittern sehen. Wir haben ihm einfach gut zugeredet und dann hat er wirklich sich die Zeit genommen, abends, hat sich sogar extra vorher schon fertig gemacht, hat extra vorher schon früher gegessen, um uns dann empfangen zu können und hat sich dann die Zeit genommen, hat aus seinem Leben erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist, wie das so für ihn ist auf dem Schiff, was die Seemannsmissionare auf ihm bedeuten und so. Das war so toll. Ich habe hinterher so gesagt, du Kirk, Wahnsinn. Also, als hätte der das schon immer so gemacht. Ja. Und da bin ich Gott einfach so dankbar für, dass er in den 2 Tagen, wir hatten eigentlich nur den Montag und den Dienstag so richtig Zeit, dass er uns da diese Möglichkeiten gegeben hat, um eben wirklich Seeleute auch sprechen zu lassen, sodass, wenn diese 2 Filme dann auf YouTube kommen, wirklich Leute die Gelegenheit haben zu sehen, okay, so ist das Leben von einem Seemann. Ja? Ich weiß noch nicht, wann die fertig sind. Das dauert noch eine Weile wahrscheinlich, bis das alles bearbeitet ist, aber sobald sie fertig sind, sage ich euch Bescheid. Genau. Aber da sieht man einfach, wie Gott alle Möglichkeiten hat. Weil an dem Morgen, ich war echt so nervös. Das Herz war mir in der Hose. Weil ich einfach nicht wusste, okay, was erwartet uns da? Ja? Und dann schenkt Gott in den 2 Tagen so viele tolle Möglichkeiten. Das war echt so ermutigend. Und eine große, große, große Gebetserhörung ist diese Familie. Denn nächstes Jahr wird hoffentlich unser Team wachsen. Okay, ab Januar bekommen wir einen neuen Freiwilligen, der heißt Harm. Und den werden wir einarbeiten. Wir wissen noch nicht genau, wie oft er dann die Schiffe besucht, aber halt ne, als Freiwilliger in seiner freien Zeit. Aber vor 3 Monaten bekam ich eine Nachricht über unsere Website von Arjan Karos. Und Arjan Karos, der kennt einen unserer Freiwilligen, den Johann, aber nicht persönlich, sondern weil er und der Johann einen 4-jährigen Evangelisationskurs studieren. Und die haben vielleicht mal E-Mail-Kontakt gehabt. Und dann hat er halt vom Johann halt erfahren, okay, wir machen Seemannsmission und diese Familie, die wollten schon vor 5 oder 6 Jahren in die Mission gehen, nach Südamerika. Aber das hat alles nicht geklappt. Aber Arjan, der ist eigentlich, fühlt sich gerufen, um Vollzeit Missionar zu werden. Mittlerweile haben sie einen Pflegesohn, zusätzlich zu ihren 5 eigenen Kindern. Und deswegen können sie halt schlecht ins Ausland gehen. Und dann hat er sich überlegt, okay, was gibt es denn in der Nähe? Ich wohne in der Nähe von Gouda, also nicht ganz so weit weg von Rotterdam. Was gibt es denn in der Nähe? Was könnte ich denn da machen? Und dann hat er unsere Website gefunden, hat er mir geschrieben und ist einen Tag mit mir mit auf die Schiffe gegangen. Das war noch, als unser letzter Praktikant da war. Und davon war er total angetan. Und dann ging sie in Urlaub. Und sie ging nach Österreich in Urlaub, okay, auf einen christlichen Campingplatz. Da waren auch lauter Holländer und die hatten einen Pastor mitgenommen. Und der Pastor hatte dann Gottesdienst organisiert. Und dann waren sie da im Gottesdienst, der Pastor hat gesagt, so, heute werde ich über das Meer und Seeleute predigen. Wir sitzen hier zwar zwischen den Bergen. Und dann hatte er die Geschichte von Petrus und ne, wo er auf dem Schiff ist und Schiffbruch erleidet und so. Das war der Text. Und so hatten sie dann innerhalb von ein paar Wochen mehrere Male irgendwelche Predigten gehört oder irgendwelche Impulse gehabt, die sie auf die Seeleute hingewiesen haben. Und wo Gott immer mehr so ihnen deutlich gemacht hat, ja, eigentlich ist das das, was wir wollen. Das ist eigentlich so die Berufung, die Gott für uns hat. Und so haben wir dann ein Gespräch mit ihnen geführt. Sie sind einfach ganz tolle Leute. Sie kommt aus Neuseeland, er aus Holland. Er spricht perfekt Englisch, wiedergeborene Christen aus einer etwas strengeren Kirche. Aber ganz lebendige Leute. Und René und ich hatten einfach ein tolles Gespräch mit ihnen. Und dann hatten sie jetzt vorletzte Woche ein Gespräch mit unserem Vorstand. Und unser Vorstand ist immer so ein bisschen vorsichtig, ne? Weil das wären die ersten holländischen Vollzeitmissionare, die dazukommen würden. Das ist ein bisschen anders als bei uns, ne? Wir sind über die DMG dort, über die DMG läuft unsere Unterstützung. Der Verein hat überhaupt kein finanzielles Risiko und nichts. Das wird jetzt ein bisschen anders. Das wird ein neuer Glaubensschritt. Und wisst ihr was? Haben da so für gebetet? Sie haben ja gesagt. Das heißt, Arjan und Mary stehen jetzt vor dem Anfang, vor dem wir vor 17 Jahren standen, Kerstin und ich. Wie baut man denn einen Freundeskreis auf? Wie macht man denn sowas? Und jetzt gehen sie Schritt für Schritt diesen Weg, suchen eine sendende Gemeinde, suchen einen Freundeskreis, damit Arjan Vollzeit bei uns mitarbeiten kann. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal gesagt habe, wir beten seit Anfang an für 10 Vollzeitmissionare in Rotterdam. Das wäre der dritte. Bitte, bitte betet dafür mit, dass Gott das die Türen öffnet, dass das alles klappt. Weil das wäre eine total tolle Ergänzung und Erleichterung für uns. Als wir im Sommer 3 Praktikanten hatten, mehr als jemals zuvor, da war das toll und schön, aber auch sehr intensiv. Hätten wir einen Vollzeitmissionar mehr gehabt, wäre es alles ein bisschen leichter gewesen. Deswegen betet dafür. Und ihr seht hier unten in der Ecke unser neues Logo. Das alte, das ist so ein bisschen in die Jahre gekommen. Haben wir gedacht, oh, das wäre vielleicht ganz gut, das so ein bisschen aufzufrischen und auch einfach nochmal so deutlicher zu machen, dass wir auch Christen sind, weil das sieht man im alten Logo nicht so gut. Und das hat Arjan entworfen, weil er ist halt auch noch zufällig Grafikdesigner. Und so seht ihr, wie Gott Schritt für Schritt, nach und nach, in seiner Zeit die Dinge schenkt, die wir brauchen. Ja? Wenn wir ihm vertrauen. Wenn wir gehorsam sein wollen und wenn wir es von ihm erwarten und auf die Knie gehen und sagen, Herr, menschlich gesehen wissen wir nicht, wie wir das machen sollen, schenk du das doch. Und genau, das sind so ein paar Dinge der letzten, als ich am Anfang des Jahres, nach der Weihnachtsaktion im Januar, mache ich immer so eine Art Sabbatzeit. Nicht, dass ich nicht arbeite, sondern ich nehme mir Zeit zum Reflektieren. So wie ist das letzte Jahr gelaufen? Und das letzte Jahr davor war ziemlich hart, wie ihr wisst, als Kerstin so krank war und wir potenziell auch vor dem Ende unseres Dienstes standen und alles nicht sicher war und Gott das Wunder getan hat und Kerstin wurde erfolgreich operiert und es geht ihr gut und sie ist wieder die Alte und schafft wieder alles und ist der Wahnsinn. Da können wir einfach nur drüber staunen. Da hätte ich nicht erwartet, letzten Januar, dass in diesem Jahr so viel passieren wird. Und Gott hat das irgendwie geschenkt und das ist mega spannend. Und manchmal auch, ja, also auch nicht immer nur positiv spannend, weil ich halt mich manchmal auch ziemlich klein fühle und denke, wie soll ich das alles schaffen? Aber Gott kann das. Und deswegen brauchen wir euch so sehr und eure Unterstützung im Gebet, eure Begleitung, dass ihr uns tragt. Und ich hoffe, es ermutigt euch zu sehen, Gott ist am Werk. Gott ist am Werk, hört nicht auf, er baut seine Gemeinde auf See. Ja? Selbst da, wo wir es nicht sehen. Jedes Traktat, was ausgeteilt worden ist, jede Bibel, jeder Bibelkurs ist ein Samen. Jedes Gespräch, ja, ist ein Samen, der gesät worden ist und der hoffentlich zu seiner Zeit aufgehen wird. Und was letztendlich hinterher die Ernte ist, das werden wir erst in der Ewigkeit sehen. Das sehen wir hier nicht. Ja, manchmal dürfen wir das so ein bisschen sehen. Dann kommt dann da einer zum Glauben oder da höre ich was von. Aber meistens ist es säen, säen, säen. Ja? Und der Herr, der gibt das Wachstum. Zu seiner Zeit. Und das hier sind, ich habe euch das nochmal aufgeschrieben, so die letzten Gebetsanliegen. Ich habe da bei weiterem geistlichen Wachstum für Felix John hingeschrieben, weil Kirk heißt auch John. Also ist derselbe, den ich erwähnt habe. Genau, betet für die gläubigen Seeleute, dass sie trotz aller schwierigen Umstände auf den Schiffen weiter wachsen im Glauben und dass wir sie nicht aus dem Auge verlieren. Ja, mit all den zusätzlichen Aufgaben, die dazukommen, dass wir nicht die Hauptsache aus dem Auge verlieren, dass wir mal wieder die Zeit finden, um auf die Schiffe zu gehen, mit den Seeleuten im Kontakt zu bleiben, sie zu begleiten, für sie da zu sein. Betet auch für die Filme, die jetzt gedreht wurden. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie groß rauskommen dabei. Es geht darum, dass Gott groß gemacht wird. Das ist mein Wunsch. Ja, es geht nicht um die SCFS oder die DMG in erster Linie. Es geht um Gott. Und dass da die richtige Botschaft rüberkommt. Okay, betet dafür Weisheit für den Darius bei der DMG, der das alles zusammenstellt. Betet auch auf den, das habe ich jetzt nicht erwähnt, wir haben 2 Schiffe im Hafen, die sind schon 4 Jahre da. Das sind 2 Tanker, die liegen an der Kette. Da sind 8 Inder auf jedem Schiff. Wir besuchen sie regelmäßig, sind auch schon wieder eine zweite Familie geworden. Aber die meisten sind Hindus und mit manchen konnten wir schon gute Glaubensgespräche führen, aber es ist bisher noch keiner durchgebrochen zum Glauben. Bitte betet dafür, das ist echt nicht leicht. Das ist echt nicht leicht, ein komplett anderes Weltbild, was die Leute haben. Dass der Heilige Geist da wirkt und dass er durchbricht und dass unsere guten Freunde nicht nur hier auf der Erde gute Freunde sind, sondern wirklich für die Ewigkeit mit ihnen durchbringen können. Genau, betet für weiteres Vorstandsmitglied, Familie Caros und auch für den Heim, wenn er dann im Januar anfängt bei uns und auch für die Weihnachtsaktion, dass viele Seeleute zum Glauben finden dadurch. Vielen Dank.
Ja, gesagt, dass wir noch eine Sammlung durchführen. Ich würde vorschlagen, wir singen jetzt noch gemeinsam das Lied 401 und dann lassen wir die Beutel durch die Reihen gehen. möchte euch doch einfach noch mal bitten, aufzustehen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Ja, wir haben jetzt alle diesen Bericht von Felix gehört und wir müssen ihn erst einmal auf uns wirken lassen. Felix hat uns eben aufgefordert, für diese Sache zu beten. Und das muss ich mir persönlich sagen, weil ich eigentlich viel zu wenig bete, dass das für mich eine neue Aufforderung ist, sich dieser ganzen Sache doch viel mehr hinzugeben. Und wir können wirklich Danke dafür sagen, dass wir diesen Bericht jetzt heute Abend hören konnten, für alles das, was passiert ist. Denken auch nochmal ganz besonders an Kerstin, was sicherlich für uns alle ein Schock war, als wir das gehört haben von dieser Krankheit, dass du wieder Heilung geschenkt hast und sie wieder hergestellt hast. Und wir wollen wirklich alle fünf in deine Hand legen. Mach, dass du doch weiter durch Felix den Segen verbreiten kannst, das Evangelium, dass diese Menschen doch diese frohe Botschaft hören können. Und so wie es Felix am Anfang gesagt hat, das Wichtigste, was ein Mensch haben kann, bist du. Du bist als Gottes Sohn, hast du den Himmel verlassen, bist auf die Erde gekommen mit dem Ziel, für uns zu sterben. Das hast du getan, du hast uns erlöst. Wir können nichts dazu tun, du hast alles für uns getan. Wir wollen dir dafür Danke sagen und wollen dir Felix und seine Familie im ganz Besonderen, aber auch die Missionsgesellschaften anbefehlen. Wirke du durch sie und bring noch viel Segen auf diese Erde. Amen. Jo, dann bleibt mir nur noch zu sagen,